Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Stefan Fries, guten Tag. Und wir schalten zum Auftakt nochmal kurz zurück zur Frankfurter Buchmesse am vergangenen Wochenende.
Bitte irgendwie dafür sorgen, dass ich hier meine Arbeit machen kann.
Können wir den Presseausweis mal sehen?
Sie können hier Fotos machen, wie Sie wollen.
Ja, scheinbar nicht.
Richtig. Ich schränke ein. Ja. Ich war ja noch nicht fertig. Ja. Solange Sie nicht die Rechte von anderen begrenzen oder einschränken, das tun Sie.
Ein Fotograf will Bilder vom rechten Verleger Kurt Skubitschek machen. Ein Polizist stellt sich dagegen. Das waren zwei Ausschnitte aus einem Video, das für Empörung gesorgt hat. Was dahinter steckt und was die Polizei dazu sagt, heute mehr dazu in Medias Res bis 16 Uhr.
Medias Res.
Unser digitales Leben wird bestimmt von Regeln. Sie entscheiden, was wir in sozialen Netzwerken zu sehen kriegen, welche Werbung uns angezeigt wird und ob wir einen Kredit bekommen. Diese Regeln werden auch Algorithmen genannt. Wie genau sie aussehen, wissen wir aber meistens nicht. Das will eine Kommission jetzt ändern. Die Datenethik-Kommission hat eben ihre Vorschläge an Bundesjustizministerin Christine Lambrecht übergeben und stellt sie gerade in Berlin vor. Als Mitglied ist auch Klaus Müller dabei, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Deswegen habe ich mir von ihm schon heute Mittag erklären lassen, ob er die insgesamt 75 Vorschläge, die wir nicht alle besprechen können, auf einen Nenner bringen kann.
Ja, das kann man. Und zwar die Sicherheit, an der wir uns in der analogen Welt gewöhnt haben. Jeder von uns nutzt Autos, obwohl er nicht versteht, wie Bremsen funktionieren. Wir benutzen Fahrstühle, obwohl wir nicht genau wissen, wie die Steuerung funktioniert. Aber wir können der Sicherheit dort vertrauen. Diese Sicherheit brauchen wir auch in der digitalen Welt, wenn zum Beispiel Algorithmen entscheiden, welche Versicherungsleistungen wir bekommen, ob wir zu Vorstellungsgesprächen eingeladen werden oder wie wir bei Banken und Versicherungen bewertet werden.
Als Verbraucherschützer ist Ihnen besonders wichtig, dass Verbraucher erfahren, welche ihrer Daten genutzt werden, um Entscheidungen zu treffen, weil sie sich nur so gegen Diskriminierungen wehren können. Welche Informationen sollen wir Verbraucher denn bekommen?
Ja, vor allem die, die benutzt werden, wenn es um kritische, um wichtige Entscheidungen geht. Da hat die Datenethikkommission einen sehr sorgfältigen, differenzierten Ansatz gewählt, weil natürlich nicht alle Algorithmen, nicht alle Daten, die im Internet verfügbar sind, gleich wichtig sind. Und darum sagen wir, Sie können sich vielleicht eine Pyramide vorstellen, je kritischer der Einsatz von Daten und Algorithmen ist, also wenn es um wirklich viel Geld geht, wenn es um die Frage vielleicht auch von Gesundheit und meiner künftigen, vielleicht beruflichen Entwicklung geht, das sind schon kritischere Fragen. Und da kann ich als Individuum eigentlich nie mithalten, wenn es darum geht, ob ich gerade diskriminiert werde, ob ich benachteiligt werde. Und darum sagt die Datenethikkommission einstimmig, wie ich bemerkenswert finde, da brauchen wir Institutionen, zum Beispiel Behörden, die in der Lage sind, mich genauso zu schützen, wie das eben in der analogen Welt geschieht.
Können Sie mal ein Beispiel geben, wo diese Punkte, die Sie jetzt angesprochen haben, Gesundheit oder Job, wo das eine Rolle spielt, ein Algorithmus?
Sehr gerne. Das ist zum Beispiel bei Versicherungsleistungen, über die entschieden wird. Wenn Sie dort bisher von einem Sachbearbeiter beurteilt werden, werden Sie teilweise heute schon von Algorithmen, Computerprogrammen beurteilt, die entscheiden, kriegen Sie eine Erstattung oder kriegen Sie sie nicht. Immer mehr Unternehmen setzen Algorithmen ein, um Bewerber vorzuselektieren. Und hier ist es in den USA zum Beispiel vorgekommen, dass wenn diese Algorithmen falsch gefüttert und falsch programmiert sind, zum Beispiel Männer gegenüber Frauen bevorzugt werden. Das sind alles Dinge, die will eigentlich gar keiner. Und insofern brauchen wir jemanden, der darauf aufpasst.
Wir kennen Algorithmen ja vor allem auch aus sozialen Netzwerken. Wir wissen ja, dass Facebook über die Algorithmen verstärkt Beiträge bevorzugt anzeigt, die zum Beispiel zu Empörung, Wut und Hass führen. Oft sind das auch Desinformation und Propaganda. Bei YouTube kann es zum Beispiel passieren, dass ein rechtsextremes Video nach dem anderen gezeigt wird. Wie wollen Sie denn die Algorithmen bei sozialen Netzwerken in den Griff kriegen?
Das ist auch ein Thema der sogenannten Plattformregulierung, die Datenethikkommission intensiv beschäftigt hat. Und auch hier geht es erstmal darum zu sagen, die Ohnmachtsgefühle, die in der Politik und vielleicht auch bei vielen Menschen verbreitet sind, dem muss man entgegenwirken. Schon die Datenschutzgrundverordnung hat gezeigt, man ist nicht ohnmächtig. Man kann auch Unternehmen, die ja auch in Europa, in Deutschland Geld verdienen wollen, auch dazu zwingen, sich an Regeln, an europäisches Recht zu halten, wenn die Strafen hoch genug sind. Und insofern betrifft auch diese Algorithmen, die ja teilweise demokratiegefährdend sind, wenn Sie an die Beeinflussung zum Beispiel von Wahlen in den USA denken, auch hier bedarf es Kontrollinstanzen, Offenlegungspflichten, weil es um ein Herzstück unserer Demokratie geht.
Aber was schlagen Sie dafür vor?
Wir schlagen auch dafür vor, dass Facebook oder vergleichsweise soziale Netzwerke hier für Transparenz sorgen müssen, dass es Institutionen gibt, die auch hinter die Mauern der Algorithmen gucken dürfen, Und dass zum Beispiel in solchen Fällen Geschäftsgeheimnis nicht die billige Ausrede sein darf, wenn es tatsächlich um solch existenzielle Fragen geht wie eine Öffentlichkeit im Umfeld von Wahlen.
Aber sollen die nur sagen, wie sie ihre Sachen sortieren oder sollen die auch die Sortierung ändern, damit es wieder transparenter wird?
Ich glaube, in einem ersten Schritt braucht es Institutionen, die in der Lage sind, das tatsächlich zu durchschauen an der Stelle. Das Zweite, sprechen Sie richtig an, ist die Frage, wie eigentlich eine plurale Vielfalt gewährleistet werden kann. In dem Moment, wo Menschen nur noch einseitig informiert werden, weil sie eben leider nicht mehr Zeitung lesen, vielleicht nicht mehr Rundfunk hören, noch nicht mal mehr Fernsehen gucken, sondern nur noch in ihrer sogenannten sozialen Blase unterwegs sind, haben wir tatsächlich nicht mehr die gebotene Informationsvielfalt, die wir in einer Demokratie wünschen.
Jetzt steht in Ihren Vorschlägen auch, dass Plattformen verpflichtet werden sollen, auch tendenzfreie, ausgewogene und plurale Beiträge anzuzeigen. Das heißt, die Plattformen müssten dann doch redaktionell entscheiden, was tendenzfrei und ausgewogen ist. Damit machen Sie die Plattformen doch zur journalistischen Redaktion, oder?
Ich würde die Frage zurückgeben, ob Sie das nicht schon längst sind. Genauso, wenn ich heute eine Zeitung kaufe, eine Fernsehsendung angucke oder letztendlich einen Rundfunksender höre, dahinter stehen Menschen, die sich dafür ja auch rechtfertigen müssen, die das ja auch vielleicht gerne verteidigen, welche Auswahl sie getroffen haben. Was wir heute erleben mit sozialen Plattformen ist, dass es heißt, das entscheidet ja gar keiner oder es entscheidet sozusagen nur der Verbraucher, weil er sich immer im gleichen Umfeld bewegt. Ich glaube, diese Sichtweise auf soziale Netzwerke ist überholt, die ist nicht zeitgemäß, sie ist sogar in manchen Situationen gefährlich und dramatisch. Und erstmal für Vielfalt zu sorgen, war jetzt der erste Schritt. Ich glaube schon, die Auseinandersetzung darüber wird bretthart und ist natürlich auch nicht allein in Deutschland zu führen. Da brauchen wir Europa hinter uns, um hier soziale Netzwerke in ihre Schranken zu verweisen.
Aber wenn Sie den sozialen Netzwerken dann die Verantwortung einer Redaktion geben, dann aber gleichzeitig vorgeben, wie diese Redaktion zu arbeiten hat, das berührt ja auch die Pressefreiheit.
Das hat auch die Datenethikkommission nicht gesagt. Sie hat nicht irgendwelche Mikromanagement-Regelungen vorgeschlagen, wie eine Redaktion eines sozialen Netzwerks arbeiten hätte. Aber sie sagt, gerade weil das die Informationsgrundlage von Menschen zum Beispiel bei Wahlen, aber auch bei Konsumentscheidungen und vielen anderen ganz existenziellen Fragen geworden ist, brauchen wir hier eine Vielfalt. Sicherlich kann man jetzt darüber streiten, was bedeutet Vielfalt, aber allein diese Diskussion führen zu können und zu sagen, es ist nicht Gott gegeben, wie mich Facebook und andere informieren, das war jetzt der erste Schritt. Und jetzt wird es die Diskussion mit der Politik geben, wie kann das auf nationaler oder besser europäischer Ebene umgesetzt und realisiert werden.
Verbraucherschützer Klaus Müller, er hat mit der Datenethikkommission Vorschläge gemacht, wie Algorithmen reguliert werden können. Und über Algorithmen sprechen wir gleich nochmal kurz in Medias Res. Am Wochenende ist die Frankfurter Buchmesse zu Ende gegangen. In den letzten beiden Jahren war es dort zu Tumulten gekommen vor den Ständen rechter Verlage. Auch dieses Mal war das der Fall. Im Netz kursiert ein Video, auf dem zu hören ist, wie ein Polizist einem Fotografen verbietet, Fotos des rechten Verlegers Götz Kubitschek zu machen. Der Fotograf sieht sich bei seiner Arbeit behindert, Ludger Fittkau berichtet.
Manfred Moos ist Landesfachbereichsleiter Hessen der Gewerkschaft Verdi. Zu seinem Aufgabenfeld gehört auch die Vertretung von Journalistinnen und Journalisten, die bei Verdi organisiert sind. Manfred Moos ist davon überzeugt, dass die Polizei Frankfurt am Main bei der zurückliegenden Buchmesse die grundsätzlich garantierte Pressefreiheit nicht durchgesetzt hat. Es geht um einen Fotografen, der an einem Messestand den bekannten rechtsextremen Verleger Götz Kubitschek fotografieren wollte und von Polizisten daran gehindert wurde. Manfred Moos.
Wir werten dies als Behinderung journalistischer Arbeit und finden auch, dass die Polizeiführung hier entsprechende dienstrechtliche Konsequenzen ziehen muss. Es kann nicht sein, dass die Polizei darüber bestimmt, wie Journalistinnen und Journalisten ihre Arbeit zu machen haben.
Die Frankfurter Polizeiführung sieht das anders. Ein Interview wollte sie dem Deutschlandfunk zu dem Vorfall auf der Buchmesse nicht geben. Schriftlich teilte man mit, man habe lediglich einen Streit schlichten und den Fotografen zur Wahrung räumlicher Distanz auffordern müssen.
Der zentral gegen die Polizei erhobene Vorwurf lautet, die Pressefreiheit eingeschränkt zu haben. Diesen Vorwurf weisen wir zurück. Auf der oben beschriebenen Grundlage erfolgte daher lediglich eine Einschränkung in der Art und Weise der Ausübung der Pressefreiheit. Es ging also um das Distanzverhalten des Pressevertreters und nicht um die Pressefreiheit, die jederzeit gegeben war.
Manfred Moos reicht diese Erklärung der Frankfurter Polizei nicht. Der Gewerkschafter argumentiert, dass gerade Fotografen die Nähe auch zu umstrittenen Personen des öffentlichen Lebens brauchen, um ihre Arbeit professionell ausüben zu können. Diese Nähe hätte die Polizei garantieren müssen, so Moos.
Vermutlich gibt es gravierende Mängel in Sachen Presse- und Urheberrecht bei den Polizeibeamtinnen und Beamten. Und wir glauben, dass hier dringend eine Nacharbeit stattfinden muss, um diese Probleme zu beheben.
Götz Kubitschek drückt in einem von ihm produzierten Video seine Verachtung über die Buchmesse aus.
Mir hat die Stimme nicht verschlagen, weil wir hier in einer scheiß Sackgasse sitzen, sondern weil es einfach nichts zu sagen gibt zu dieser Aufstellung.
Zu weiteren Filmbildern, die im Internet kursieren, ist zu hören, wie er später einen Journalisten als Schmeißfliege und Made beschimpft. Die Vorgeschichte dieser Aggression bleibt unklar. Die Polizei argumentiert, sie sei wegen eines lautstarken Streits gerufen worden und hätte die Beteiligten auseinandergehalten. Weder der Fotograf noch die umstehenden Zeugen hätten bisher Anzeige erstattet.
Durch die Beteiligten wurde vor Ort keine Strafanzeige erstattet. Erforderliche Strafanträge, etwa wegen möglicher Beleidigungen, gingen bislang auch nicht bei uns ein.
Die Frankfurter Buchmesse betrachtet trotz dieses Zwischenfalls ihr seit 2 Jahren praktiziertes Sicherheitskonzept auf der größten Medienausstellung der Welt als gelungen. In den vergangenen Jahren hat es immer wieder Gerangel rund um die Messestände rechtsextremer Verlage gegeben. Die Buchmesse teilt dem Deutschlandfunk schriftlich mit, welche Konsequenzen aus verschiedenen aggressiven Situationen in den vergangenen Jahren gezogen wurden. So wurden die rechten Verlage nun gesondert platziert.
Aufgrund vergangener Zwischenfälle im Umfeld einiger rechten Verlage haben wir uns, wie bereits im Vorjahr, für eine besondere Platzierung dieser Verlage entschieden. Diese Platzierung sollte ein schnelles Einschreiten der Polizei sowie einen Sicherheitsabstand zu unbeteiligten Verlagen bei etwaigen Zusammenstößen politischer Gegner gewährleisten. Insgesamt konnte dadurch das Risiko von Zwischenfällen reduziert werden, bei denen unbeteiligte Besucherinnen und Besucher und benachbarte Aussteller unweigerlich in Mitleidenschaft gezogen worden wären, weil wir uns eben in einer Messesituation befinden. Dieses Sicherheitskonzept, das auch eine permanente Präsenz von Polizeikräften vor Ort vorsieht, ist auch im 2. Jahr voll aufgegangen.
Verdi-Gewerkschafter Manfred Moos bleibt dabei. Die Polizei habe sich im Fall Kubitschek bei der diesjährigen Buchmesse grundgesetzwidrig verhalten.
Herr Kubitschek als bekannter Neurechter hat versucht, mit Hilfe der Polizei zu verhindern, dass von ihm Porträtaufnahmen gemacht werden. Er ist eine Person des öffentlichen Lebens. Insofern muss er es hinnehmen, dass er bei öffentlichen Veranstaltungen auch fotografisch porträtiert wird. Und die Polizei hat die Aufgabe, das Recht der Pressefreiheit in solchen Fällen zugunsten der Journalistinnen und Journalisten durchzusetzen.
Verdi-Funktionär Manfred Moos sieht auf der Frankfurter Buchmesse die Pressefreiheit verletzt. Über den Fall war das Ludger Fittkau aus Frankfurt. Die Medienlandschaft ist im Umbruch. Nichts Neues, seit Jahren schon so, wird wohl auch noch jahrelang so bleiben. Darüber diskutiert die Branche auch immer wieder. Und dafür sind besonders Konferenzen bedeutsam. Eine der wichtigsten ist heute in München gestartet, die Medientage München, bei der es vor allem um wirtschaftliche Fragen geht. Und da hat es zum Auftakt erstmal Kritik an den deutschen Medien gegeben. Annika Schneider ist für uns in München. Welche Kritik ist das?
Ja, die Schlagworte, die heute so gefallen sind, ist, die Medienlandschaft sei im Dämmerschlaf und im Schockzustand. Das Thema dahinter ist die gigantische Übermacht der amerikanischen Tech-Konzerne, also Facebook, Google, YouTube und Co. Es gibt ja heute kaum noch jemanden, der nicht auf diesen Plattformen unterwegs ist. Die entscheiden zu großen Teilen, was Nutzerinnen und Nutzer zu sehen bekommen. Die Medienhäuser in Deutschland wiederum, die bemühen sich zwar, ihre Inhalte auf Facebook und YouTube unterzubringen und möglichst viele Menschen zu erreichen, aber das letzte Wort, wo welche Inhalte landen, haben immer die Algorithmen, von denen wir soeben ja schon gehört haben. Und die deutschen Medien, ob das jetzt öffentlich-rechtliche oder private sind, die sind dagegen noch ziemlich machtlos. Die sind viel kleiner als die Amerikaner und hinzu kommt, dass inzwischen auch die Chinesen eine immer wichtigere Rolle auf dem Medienmarkt spielen. Wie gefährlich das ist, das hat heute sehr gut Zeynep Tufekci dargestellt. Die Soziologin forscht in den USA schon seit vielen Jahren zu sozialen Netzwerken. Sie sieht ein großes Problem, unter anderem, jeder Nutzer bekommt heute individuell Inhalte angezeigt. Das heißt, es gibt gar nicht mehr einen großen öffentlichen sichtbaren Diskurs, den man moderieren und auf den man Einfluss nehmen kann. Und dann landen wir eben ganz schnell bei den bekannten Problemen Falschmeldungen und Hassrede.
Gibt es denn Ideen, wie die Medien sich diese Macht zurückholen können?
Ein Wort, das heute ganz oft gefallen ist, das war Verantwortung. Also, dass man nicht immer nur schaut, was machen Google und Facebook jetzt wieder, sondern dass die Medienhäuser in Deutschland und Europa selbst Ideen entwickeln. Und das gilt natürlich auch für die Politik. Ein sehr deutlicher Weckruf kam dazu heute von Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten. Der hat seine Karriere ja selbst beim Bayerischen Rundfunk begonnen, hat also einen Bezug zu Medien. Und ihm zufolge ist die deutsche Medienlandschaft zu anachronistisch, zu altbacken und zu kleinteilig. Seine Worte. Er hat sich unter anderem ganz klar zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk bekannt und auch eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags befürwortet. Und darüber hinaus fordert er, dass die Medienlandschaft ganz neu aufgestellt werden muss. Also zum Beispiel, indem man eine europäische Plattform aufstellt, die einen Gegenpol zu den amerikanischen Plattformen bildet und Medieninhalte bündelt. Einen ganz ähnlichen Lösungsvorschlag kommt auch von der Soziologin Zeynep Tufekci. Sie plädiert dafür, auch noch ganz neue Handys, Apps und soziale Netzwerke zu entwickeln, die genauso viele Funktionen haben wie die alten, die aber auf demokratischen Werten basieren, die also nicht so datenhungrig sind und auch eben nicht diese berüchtigten Filterblasen bilden, in denen Menschen sich radikalisieren, ohne dass sie Gegenpositionen überhaupt angezeigt bekommen.
Was sagen Vertreter der jetzt schon etablierten sozialen Netzwerke dazu?
Ja, oft entsteht ja der Eindruck, geredet wird vor allem über die Tech-Firmen und weniger mit ihnen. Aber auf dem Podium heute waren tatsächlich auch Vertreter dabei, zum Beispiel Jesper Daub von Facebook. Der hat eingestanden, dass Facebook viele Fehler gemacht habe, hat aber gleichzeitig gesagt, jetzt würden sie ihre Hausaufgaben machen. Und er hat auch noch einmal betont, dass Deutschland ein wichtiger Markt für das Unternehmen ist. Es ist dem Konzern also demnach nicht egal, was in Deutschland alles kritisiert wird. Auch von Google und YouTube sind Vertreter hier und bis Freitag gibt es da noch einige Veranstaltungen zu dem Thema. Da müssen die sich sicherlich noch einigen kritischen Fragen stellen. Es ist auch klar, dass sie auf die Kritik nur eingeschränkt reagieren können, weil der Datenhunger, der heute auch mehrfach kritisiert wurde, der ist einfach Teil des Geschäftsmodells dieser Plattform.
Die Medientage München laufen noch bis Freitag. Worüber diskutiert die Branche sonst noch?
Ja, wenn man durch das Programm blättert, dann sieht man, es kommen sehr viele Herausforderungen und Umbrüche auf die Medien zu, denen sie sich stellen müssen. Eine große Frage ist es, wie sich mit Journalismus und Medien allgemein in Zukunft überhaupt Geld verdienen lässt. Mehrere Veranstaltungen drehen sich zum Beispiel um die Zukunft des linearen Fernsehens. Die Fernsehsender haben mit Streamingdiensten wie Netflix und Amazon Prime ja eine ziemlich starke internationale Konkurrenz bekommen. In anderen Panels geht es aber auch um mehr journalistische Themen. Eines heißt zum Beispiel, wer braucht noch Journalistinnen und Journalisten? Inzwischen kann ja jeder Blogger und YouTuber Nachrichten und Meinungen an ein Millionenpublikum ausspielen, ohne dass Journalisten da irgendeine Rolle spielen würden. Auch Unternehmen und Parteien betreiben längst ihre eigenen Kanäle und Newsrooms. Und da stellt sich dann schon die Frage, was in Zukunft überhaupt die Aufgaben von professionellen Journalistinnen und Journalisten sein sollen.
Annika Schneider, live von den Medientagen München. Es ist 2 Wochen her, dass ein Rechtsextremer in Halle 2 Menschen erschossen hat. Er wollte noch viel mehr Menschen töten, Juden in einer Synagoge, die er aber nicht reingekommen ist. Vernetzt hat sich der Mann im Internet. So allgemein versteht das wahrscheinlich jeder. Wenn wir aber genauer darüber reden wollen, wie er das dort getan hat, dann wird es schwierig, denn dafür braucht man Fachwissen und Fachbegriffe, die aber viele nicht haben. Und das ist ein Problem, findet unsere Kolumnistin Marina Weißband.
Nach dem Terroranschlag von Halle saß ich unvermittelt in der Sendung bei Maybrit Illner und war mit folgendem Problem konfrontiert. Ich muss erklären, dass der Täter kein Einzeltäter war, dass er offensichtlich Verbindungen zu einer internationalen rechtsradikalen Szene hatte. Aber wie sollte ich das begründen? Dass er in seinem Manifest Memes dieser Szene benutzte, dass er bewusst die Streaming-Plattform Twitch benutzt hatte, dass er Verschwörungstheorien aus Incel-Foren weitergab? All das konnte ich nicht. Denn Frau Illner hätte mich bestimmt ebenso wie die Medias Res Redaktion gebeten, können Sie diese Wörter den Zuschauern mal bitte erklären? Schwierig, denn es sind ja nicht nur Wörter. Es sind ganze Konzepte dahinter, die neu sind, weil sie im digitalen Zeitalter eine neue Qualität erreichen können. Deshalb gibt es ja auch keine einfachen deutschen Übersetzungen dafür. Natürlich lässt sich jedes einzelne davon erklären, aber nicht in den 30 Sekunden Redezeit, die man in einer Talkshow pro Antwort hat, nicht mal in dieser 3-minütigen Kolumne. Es nimmt Zeit ein, die man sonst mit Analyse verbringen müsste. Und überhaupt, muss denn die ganze Bevölkerung wissen, wie Memes funktionieren, also diese geteilten Witze, die von Eingeweihten aufgenommen und in modifizierter Form immer wieder weitergegeben werden? Ist es nicht fast Definition sowohl der Jugendkultur als auch von extremistischen Subkulturen, dass sie nicht verstanden werden? Ist breite Aufklärung über diese Orte, wo die beiden sich treffen, wirklich notwendig? Gut, die ermittelnden Behörden müssen natürlich gut über sie aufgeklärt sein. Besser, als sie es jetzt sind. Gut, Pädagogen in der Extremismusprävention müssen darin geschult werden. Sicherlich auch Lehrer, die müssen aufmerksam werden, wenn ihre Schüler bestimmte Ausdrücke oder Symbole verwenden, die harmlos wirken, aber politische Bedeutung tragen. Therapeuten müssen diese Strukturen verstehen, um vorbereitet zu sein auf eine völlig neue Dimension organisierter Online-Gewalt und ihre Auswirkungen. Je länger man nachdenkt, desto mehr Zielgruppen betrifft es eigentlich. Aber die ganze Gesellschaft? Letztlich läuft es auf zwei Punkte hinaus. Erstens, nur die gesamte Gesellschaft kann Extremismus wirklich effektiv eindämmen. Durch das, was wir an Normen entwickeln, durch das, was tabu ist, dadurch, wie inklusiv unsere Gesellschaft ist. Es ist im Wesentlichen eine Frage von Überzeugung. Es ist aber an vielen Stellen eben auch eine Frage des Verständnisses, wie Rechtsradikale vorgehen, um sich ihnen effektiv in den Weg stellen zu können. Wenn es uns an Begriffen mangelt, mit denen wir Radikalisierungsprozesse beschreiben können, bleiben nur Fassungslosigkeit und Schweigen. Die Debatte verläuft dümmlich auf dem Niveau, dass Computerspiele gewaltbereit machen oder dass das Internet überwacht gehöre oder dass das Darknet irgendwie schuld sei. Zweitens ist es schlicht eine Frage des Respekts gegenüber der Jugendkultur. Die junge Generation ist politischer, als die vor ihr es war. Meistens zum Guten. Sie nutzen diese neuen Möglichkeiten der globalen Vernetzung auch für sinnstiftenden Dialog und gute soziale Interaktion. Sie sind gezwungen, unsere Konstrukte von Ökonomie, Ökologie, Politik und Ungerechtigkeit zu lernen. Wir sollten ihnen den Respekt erweisen und über das lernen, was sie täglich leben und was sie bewegt. Und dazu gehören eben auch die Begriffe, die sie benutzen und die Konzepte, die dahinterstehen. In unseren Zeiten dürfen wir niemals aufhören zu lernen. Auch um Menschen und die Demokratie zu beschützen.
Marina Weisband über die Sprachlosigkeit, wenn wir über Rechtsextremismus im Netz sprechen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Guten Tag, mein Name ist Thomas Beigang, ich bin Chefreporter beim Nordkurier in Neubrandenburg, in der drittgrößten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns. Unser Titelthema morgen befasst sich mit der neuen Ortsumgehung in Neubrandenburg. Die ist 3 Jahre lang gebaut worden und wir haben uns der Geschichte angenommen und mal überprüft, ob sie von den Autofahrern auch tatsächlich angenommen wird. Die neue Ortsumgehung soll die Innenstadt entlasten. Es gab viele Gegner dieser Ortsumgehung. Wir haben die Ortsumgehung mal getestet und gezählt, wie viele Autofahrer tatsächlich die Ortsumgehung nutzen und der Innenstadt und den Bewohnern der Innenstadt Abgase und Lärm ersparen. Und das sind tatsächlich eine große Anzahl.
Der Springer Verlag treibt seine Umbaupläne voran. Dort steigt der Finanzinvestor KKR ein. Dass 50 Millionen Euro eingespart werden sollen, war schon bekannt. Jetzt will der Deutsche Journalistenverband in NRW erfahren haben, dass rund 70 Stellen gestrichen werden sollen. Bei Bild, Welt und weiteren Blättern betroffen sind unter anderem Fotojournalisten. Über den Umbau bei Axel Springer werden wir weiter berichten. Vor 5 Wochen haben wir hier in Medias Res ja mit Spiegelreporter Juan Moreno gesprochen. Er hat ein Buch geschrieben darüber, wie er seinen Kollegen Klaas Relotius überführt hat. Relotius hatte jahrelang Reportagen und Interviews erfunden, vor allem für den Spiegel. Ausgerechnet Relotius wirft Moreno jetzt vor, dass sein Buch nicht ganz korrekt sei. An 22 Textstellen gebe es erhebliche Unwahrheiten und Falschdarstellungen, berichtet die Zeit. Meist geht es dabei um nebensächliche Kleinigkeiten. Das wäre natürlich pikant, wenn ausgerechnet in einem Buch über einen Fälscher Falsches drin stände. Aber es ist auch nicht ohne Ironie, dass jemand wie Klaas Relotius der Zeit sagt, Zitat, ohne mich persönlich zu kennen oder mit Menschen aus meinem näheren Umfeld gesprochen zu haben, konstruiert Moreno eine Figur. Gleich um 16.10 Uhr der Büchermarkt hier im Deutschlandfunk. Das war Medias Res mit Stefan Fries.